Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Ich sage euch, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen, und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Bis vier? Okay. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, »Deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen.« »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister?« erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort. »Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.«
Ja, genau. Hi. Kurze Umfrage mal hier am Anfang. Wer von euch hat alles eine Mutter? Okay, Spaß. Aber wer von euch hat einen Bruder? Oh, einige. Und wer von euch hat eine Schwester? Okay, krass, ja. Stabil. Nice. Ja, das, was wir gerade gelesen haben, war so ein bisschen wie so ein Sandwich und das ist an, ne, Jakob, wegen Aufnahmen und so? Ja, cool, nice. Was wir gerade gelesen haben, war so ein Sandwich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber oder so ein Burger oder so, wenn ihr so wollt, aber erstmal fing die Story damit an, dass die Familie von Jesus dachte, Jesus ist verrückt geworden, ja. Er hat den Verstand verloren, sagt die NGÜ-Übersetzung. Und keine Ahnung, sie sind wahrscheinlich zusammen, sie reden über ihn und denken, das geht irgendwie zu weit, was Jesus macht. Und dann kommt der Burger Patty sozusagen, ja. Und das ist diese ganze Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten beziehungsweise den Pharisäern, die Jesus vorwerfen, dass er die Dinge, die er tut, in der Kraft, letztendlich des Teufels tut. Ja, Belzebul oder Beelzebul ist ein anderer Name für Satan oder, gibt verschiedene Namen einfach in der Bibel für diese Figur sozusagen, diese Person, diesen Widersacher. Und sie sagen, das, was du tust, machst du nicht aus Gottes Kraft, sondern genau das Gegenteil. So, das ist der Burger Patty sozusagen. Jetzt kommt sozusagen das untere Brot. Und das ist, dass Jesus Verwandte, also seine Familie, sich auf den Weg macht, um ihn da rauszuholen, und zwar mit Gewalt notfalls. Also ihn irgendwie mit nach Hause zu nehmen, ihn wieder zu Verstand zu bekommen. So. Und das sind so diese beiden Familien, Brotscheiben, und dazwischen ist dieser, was auch immer, könnt ihr euch irgendwie eine Vorstellung selber oder selber ausdenken, was dazwischen ist. Es ist ganz witzig, was hier so Markus, das ist ja aus Markus gewesen, eigentlich waren wir die ganze Zeit jetzt so ein bisschen in Lukas unterwegs, aber ich fand die Story hier in Markus ist einfach so ein bisschen spiciger so. Weil in Lukas haben wir nur die Story, dass seine Eltern, also seine Ma und seine Brüder kommen so und wollen ihn rausholen und wollen ihn treffen. Das Haus ist aber voll und er sagt halt, was er sagt. So, ja, wer ist meine Mama, wer ist meine Brüder, wer sind meine Schwestern, so. Hier bei Markus ist die Sache so auch mit dem, dass sie denken, er ist verrückt geworden. Und das finde ich irgendwie noch ein bisschen nicer. Das ist irgendwie, wie gesagt, das beißt es noch so ein bisschen ab, die ganze Story. Und wenn man sich das wörtlich anschaut, was sie sagen, wenn sie sagen, er ist verrückt geworden, dann steht da im Griechischen, er ist außer sich. Also seine Verwandten denken, er ist außer sich. Also er ist nicht mehr er selbst. Man kann auch übersetzen, er ist außerhalb von sich selbst. Ja, er ist nicht mehr der Alte. Er übertreibt komplett. Ja, er ist außer sich. Und diese Vorstellung, die sie haben, oder diese Angst, diese Sorge, die sie haben, dass er sozusagen außer sich ist, dass er verrückt ist, das ist eigentlich, also ihr müsst euch vorstellen, früher haben die Leute gesagt, wenn jemand außer sich ist, dann hat das auch was mit dämonischen Mächten vielleicht zu tun. So, wenn Leute verrückt waren, früher hat man oft auch dahinter diese geistlichen Mächte gesehen. Was wir hier eigentlich so ein bisschen haben, ist, seine Familie glaubt mehr oder weniger, dass Jesus, ja, dämonisch irgendwie besessen ist oder so. Und auch noch die Schriftgelehrten kommen auch noch mit demselben Ding und sagen, Jesus, das kann doch nicht wahr sein. Du machst das nicht aus Gottes Kraft, was du tust. Da steckt jemand ganz anders dahinter. Also es ist ziemlich krass, Jesus ist relativ allein in dieser Geschichte. Und die anderen sehen ihn und denken, irgendwie ist da was falsch bei Jesus. Verstehen ihn nicht. Machen sich Sorgen um ihn und wollen ihn sogar mit Gewalt, ja, mit Zwang rausholen aus dieser Sache, in die er sich da reingesteigert hat. Jetzt kann man sich irgendwie überlegen, okay, warum hat sich die Familie solche Sorgen um ihn gemacht? War das total verrückt, was er erzählt hat, gepredigt hat? Nein, glaube ich nicht. Wenn man mal sich andere Rabbiner anschaut zu der Zeit und jüdische Literatur aus dieser zweiten Tempelperiode, dann ist das überhaupt nicht verrückt in deren Mindset, was Jesus so gepredigt hat. Das ist nicht verrückter, als andere Propheten bestimmte Dinge gepredigt haben damals oder so. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass sich seine Familie einfach Sorgen um ihn macht. Also sie macht sich Sorgen, dass er sich da in was reinsteigert, was lebensgefährlich für ihn werden könnte. Also ich glaube, vor allem seine Mutter macht sich Sorgen über ihn, dass er es komplett übertreibt und gar nicht merkt, er ist so außer sich, er ist so da drin, dass er nicht merkt, in welche Gefahr er sich begibt. Ja, dass die anderen schon ihn anschauen, wie schon über ihn geredet wird. Und wir wissen auch, dass relativ schnell Leute angefangen haben zu überlegen, wie können wir Jesus loswerden? Wie können wir etwas gegen ihn unternehmen? Vielleicht hat seine Mutter was davon mitgekriegt oder seine Brüder haben das abgespürt, die Stimmung. So, er hatte viele Anhänger, aber er hatte auch viele Gegner. Ich glaube, es ist wirklich Angst und Sorge um ihn. Um, ja, ob er das Ganze überleben wird letztendlich. Weil ihr müsst euch auch vorstellen, dass man solche Leute kannte und man wusste, wie solche Leute enden. Solche Leute, die von sich irgendwie gedacht haben, sie sind der Messias. Und Messias ist gar nicht so was Mystisches, wie es sich vielleicht anhört. Messias heißt einfach der Gesalbte, also der neue König Israels. Der von Gott angekündigte König Israels. Und es gab vor Jesus schon Leute, die haben von sich gesagt, ja, ich bin es. Aber es hat sich nicht erwiesen als wahr sozusagen. Diese Leute sind gescheitert und letztendlich wurden sie getötet. Und das wusste seine Mutter. Und ich glaube, sie sieht ihn auf dem direkten Weg, ja, vielleicht nicht ans Kreuz, aber auf dem direkten Weg eigentlich in den Tod, wenn er so weitermacht. Das ist gefährlich. Deswegen will sie ihn notfalls mit Gewalt da irgendwie rausholen. Ich find's krass, wie Jesus dann aber reagiert, als sie mit ihren Brüdern und mit den Schwestern, denn es wird Jesus in Vers 32 dann gesagt, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Also die ganze Familie, es sind ein paar Leute, die wollen Jesus sprechen. Und Und es ist eine krasse Situation. Er ist vielleicht in seinem Haus am See Genezareth. Manche Menschen glauben, dass Jesus ein Haus hatte. Manche glauben es nicht. Es war wahrscheinlich in Kapernaum. Er hatte zumindest irgendwie so einen Rückzugsort. In einem Evangelium, ich glaube im Johannesevangelium, fragen ihn zwei Leute, yo, wo wohnst du? Und er sagt, komm, zeige ich euch. Und das ist in Kapernaum. Also wahrscheinlich hatte er da ein kleines Haus. Das Haus war packed, es war komplett voll. Die Familie steht davor und sie kommt nicht rein. Und Jesus greift das auf und er sagt, wer sind denn meine Brüder? Wer sind denn meine Schwestern? Und wer ist meine Mutter? Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ding, worüber ich was sagen möchte. Gott nannte zum Beispiel Abraham Freund. Wir wissen, dass Abraham in der Bibel Freund Gottes genannt wird. Und ja, ich glaube, das war so. Abraham war Gottes Freund. Genau wie Mose. Aber Jesus geht noch ein Stück weiter. Er sagt zu seinen Schülern, und es sind seine Schüler, mit denen er da in dem Haus sitzt, die dieses Haus füllen, und die Frauen, die auch noch dabei waren, seine Schüler und Schülerinnen, und er sitzt mit ihnen dort. Er sagt nicht nur, yo, ihr seid meine Freunde, sondern ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwester, ihr seid meine Mutter. Und finde ich nice, wenn Jesus zu einem sagt, du bist meine Mutter. So, okay, ich bin genauso alt wie du. Nein, wahrscheinlich sagst du irgend so eine Oma und er sagte, und du bist meine Mutter. Kann ja sein. Also ich stelle mir das so vor. Das ist aber noch ein bisschen closer als ein Freund. Und deswegen habe ich euch gefragt, ihr habt, viele von euch haben anscheinend Geschwister und ihr wisst so ein bisschen, wie das ist mit Geschwistern. Beziehungsweise es ist ja auch immer so ein bisschen anders in jeder Familie, so ein bisschen unterschiedlich. Du kennst Leute, die sind total begeistert von ihren Geschwistern, die sagen, boah, meine Geschwister, der Hammer, unsere Beziehung, der Hammer, wir sind so close, ja, also da passt kein Blatt zwischen uns. Und dann hast du Geschwister, die sich echt, ja, die es einfach nur schwer miteinander haben, die irgendwie immer am Struggeln sind miteinander und das war irgendwie schon immer so oder hat irgendwann angefangen, was auch immer. So diese Familienbeziehungen können ja auch komplett kompliziert und schwierig und anstrengend sein. So. Was Jesus hier aber, glaube ich, meint, ist nicht das. Es ist nicht die komplett schwierige und anstrengende Familie und es sind nicht die Brüder und Schwestern und Mütter, die einem so fern sind und mit denen man einfach nur Probleme hat. Nein, er meint diese Nähe. Einfach diese Closeness. Und ich glaube, dass Jesus seiner Mutter und seinen Brüdern sehr nah war und seinen Schwestern. Ich glaube, dass er auch seine Familie krass geliebt hat. Vielleicht sogar mehr, als wir unsere Familien lieben, wenn wir sie lieben. Ich weiß es ja nicht. Das habe ich nicht abgefragt, wie sehr ihr eure Familien mögt oder nicht mögt. Oder wie schwer ihr es mit euren Familien habt oder wie leicht alles ist und easy und einfach nur schön und angenehm. So, manche fahren ja jetzt irgendwie von euch vielleicht Ostern nach Hause oder die obligatorischen Weihnachtsbesuche und, ne, keine Ahnung, wenn man so Songs hört von so Künstlern, dann gibt's so die Leute, die schreiben so Songs darüber, wie schrecklich Weihnachten ist. Sie kommen nach Hause und es ist einfach alles nur Absturz und Upturn und so weiter. Und dann gibt's auch die anderen Lieder, die ich nicht kenne, aber die gibt's bestimmt auch. Die schönen Weihnachtslieder, wo, ja, ich weiß gar nicht, gibt's so ein Lied, wo alles happy zu Hause ist? Ja, okay. Driving Home for Christmas. Danke. Ja, siehste, ich habe mal wieder nur den Blick fürs Negative. Nein, ich weiß nicht, was ihr so für Feelings habt, wenn ihr nach Hause fahrt, ob ihr so denkt, ja, yeah, ich fahre nach Hause kommen, ankommen, relaxen, chillen, hier kann ich mal so richtig loslassen von allem so und einfach so voll mich bemuttern lassen vielleicht auch oder was auch immer, keine Ahnung so. Ich meine, viele von euch sind ja auch gerade so an so einer Stage im Leben, wo ihr vielleicht euch gerade auch so ein bisschen abkoppelt von zu Hause, so, ich ziehe in eine andere Stadt, ich studiere da, ich bin das erste Mal, wohne ich nicht mehr zu Hause. Manche von uns sind natürlich auch schon viel älter und haben das schon lange hinter sich, aber Manuel, aber sorry, ich doch auch, Bro, ich doch auch. Bro, alles gut. Ja. Aber zu Jesus Zeiten war das zum Beispiel nicht so. Da bist du, da war es zum Beispiel nicht so normal, ich gehe jetzt mal in eine andere Stadt, so, ich studiere da oder so und bin jetzt mal weg. So, und ich, das ist so voll wichtig, mich zu lösen von meiner Familie und so, und ich mache jetzt so voll mein eigenes Ding und das ist übertrieben wichtig. Nein, zu Jesus Zeiten war es eigentlich, naja, also man blieb halt irgendwie zusammen, meistens. Und dann, ich habe mich mal so ein bisschen mit Häusern zu der Zeit beschäftigt, wie so Häuser gebaut wurden, weil ich die zeichnen wollte. Aber es ist halt so, die haben ganz oft einfach so noch ein Haus rangebaut. So, wenn zum Beispiel der Sohn erwachsen wurde, er hat geheiratet, dann kam die Frau noch dazu, dann haben die nicht irgendwo in irgendeiner anderen Stadt so ihre neue Familie gegründet. Nein, die blieben sozusagen Teil der Familie und bauten einfach noch, klatschten irgendwie noch so ein Ding daran. So. Und so, was meinst du? Ja, Digga, genau, ja, wie war's? Ja, wir sind oldschool, genau. Und so entstanden dann so größere Gehöfte sozusagen, also so große Häuser. Und dann wohnten da der Onkel, die Tante und so weiter, die Kinder liefen da rum und so weiter. Es war irgendwie so ein Clan auf einem Haufen und man hat auch zusammen sicherlich gearbeitet oft und so weiter. Also es war schon so ein bisschen anders, denke ich, als unsere oder eure Situation. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Wobei ich arbeite nicht, Jakob, ich arbeite nicht zusammen mit meinen Schwiegereltern. Ja. Deswegen. Genau. Also da war so eine vielleicht auch notgedrungene Nähe einfach, die man hatte miteinander, auch als Familie so. Und ich glaube, ja, das müssen wir uns auch klar machen, wenn Jesus uns Brüder nennt, wenn er uns Schwestern nennt, dann heißt das einmal, wir sind nah, aber dann heißt es auch, dass wir bei ihm bleiben werden, dass wir seine Familie sind. Und die Familie bleibt zusammen. Das heißt, er bleibt bei uns, wir bleiben bei ihm. Da ist eine, ja, da ist so ein Zusammenhalt, der nicht, ja, der nicht unterbrochen wird. Aber stellt euch einfach nochmal diese Szene vor. Ich lese es einfach nochmal vor, weil es so nice geschrieben ist, finde ich auch. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus, komische Frage. Erstmal, so ein auf den, er kennt seine Geschwister nicht mehr und seine Mutter. So, ist er, hat er irgendwie Gedächtnisschwund oder? Nein, ist ja klar, ist eine rhetorische Frage. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen. Also, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und dann, und fuhr fort, seht, das ist meine Mutter. Sorry, Lea, aber nein, Lea ist nicht meine Mutter, nur. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das ist meine Mutter. Und ich glaube, er hat wirklich in dem Moment, auf eine wahrscheinlich ältere Frau gezeigt, die eine seiner Schülerinnen war. Sagt, seht, das ist meine... Sorry, ich zeige jetzt hier auf niemanden, aber das ist meine... das ist meine Mutter. Und das ist mein Bruder. Genau. Und das sind meine Geschwister. Punkt. Erstmal Punkt. Und das finde ich übelst wichtig so. Er guckt sie an, sagt, du bist mein Bruder. Und du bist meine Mutter. Du bist meine Schwester. Punkt. So, hä? Wie ist das gekommen? Sie sitzen einfach nur mit ihm da, hören ihm zu, sind seine Schüler. Und er sagt, das ist so. Und er wird noch was anderes dazu sagen, aber erstmal ist hier ein Punkt. So, sie haben noch nichts geleistet. Sie sind noch nicht in die Welt hinausgegangen, haben das Evangelium verkündet oder irgendwas. Das hier ist Kapitel 3 von Markus. Da ist noch nicht viel passiert. Außer, dass sie ihn kennengelernt haben, er hat sie eingeladen und jetzt sitzen sie ja zusammen in diesem Haus. Und schon sagt er, und schon nennt er sie seine Brüder und seine Mutter, schon jetzt an diesem Punkt. Warum? Was hat das auf einmal ausgelöst, diese Nähe? Wo ist der Grund dafür? Auf welcher Basis nennt er sie seine Geschwister? Ich glaube einfach, weil sie da drin bei ihm sind. Weil sie an ihn glauben. Weil sie nicht denken, dass er außer sich ist. Im Gegenteil. Sie denken, dieser Mann ist der klarste Mann, den ich jemals kennengelernt habe, der am allerklarsten sieht. Und wer außerhalb ist, und das ist ein ganz nettes, Wort, das ist kein Wortspiel, aber Markus nutzt hier genau dieselben Wörter. Dieses Jesus ist außer sich, am Anfang vom Sandwich, und hier am Ende sagt Jesus, beziehungsweise schreibt Markus, die Mutter und die Geschwister waren außerhalb des Hauses. Und das ist genau dieselben Wörter, die Markus benutzt. Also wer ist hier wirklich außerhalb? Wer ist hier wirklich, ja, außer sich? Es ist nicht Jesus, sondern seine Familie, die nicht an ihn glaubt. Die denkt, er ist verrückt geworden. Seine eigene Familie, die von ihm denkt, er ist besessen. Sie sind außerhalb. Und Jesus ist voll in sich. Jesus ist absolut er selber. Jesus ist nicht verrückt geworden. Und die da mit ihm sitzen, sind auch nicht verrückt geworden. Sie sind seine wahre Familie. Sie sind seine Geschwister. Sie glauben an ihm. Sie vertrauen ihm. Sie wollen von ihm lernen. Und deswegen sind sie auch in Gottes Willen in diesem Moment. Weil er sagt dann, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und wenn es euch so wie mir geht, geht gleich so eine Alarmlampe an und denkt so, Alter, ciao. Gottes Willen tun ist, das klingt so heftig, das ist so ein Anspruch. Ich Gottes Willen tun? Ich bin doch nur ein Typ, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt in so vielen Bereichen. Bin ich dann überhaupt sein Bruder? Nennt Jesus mich dann überhaupt seine Schwester, seine Mutter? Gehöre ich überhaupt dann dazu? Ich tue doch so oft überhaupt nicht Gottes Willen. Aber was meint Jesus in diesem Moment? Was ist Gottes Wille in diesem Moment für die Schüler von Jesus, die dort mit ihm im Haus sitzen? Was ist Gottes Wille in diesem Moment für diese Männer und Frauen, die das gerade hören? Einfach nur zu Jesus Füßen zu sitzen, bei ihm zu sein und ihm zuzuhören. Das ist Gottes Wille in diesem Moment und sie tun ihn. Sie tun ihn und deswegen sind sie seine Familie. Denn nichts anderes will Gott in diesem Moment von Jesus Schülern. Und das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist essentiell. Es ist der Kern unseres Glaubens, bei ihm sein. Einfach bei ihm sein. In Johannes Kapitel 6 steht, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Einfach glauben. Dass wir an den glauben, den Gott gesandt hat. Dann tun wir Gottes Willen. Das ist Gottes Wille. Das wünscht sich Gott am allermeisten. Und dann sind wir in seinem Willen. Und seine Jünger in dem Moment, sie glauben an Jesus. Sie glauben daran, dass er der Gesalbte ist. Deswegen sind sie so 100% in seinem Willen. Auch wenn sie schon mal in ihrem Leben gelogen haben. Auch wenn sie keine guten Menschen sind vielleicht in diesem Moment. Und trotzdem sind sie 100% in Gottes Willen in diesem Moment. Denn sie sitzen zu den Füßen Jesu. Und sie glauben an ihn. Es ist dieser Glaube und die Loyalität. Dieses Wort Glaube in der Bibel hat auch immer, es heißt nicht nur so intellektuell etwas für wahr halten, so wie wir das heute so verstehen, sondern das Wort Glaube in der Bibel, das griechische Wort, drückt auch Loyalität aus. So jemand wie ein Soldat für seinen König, der sagt, ich bin loyal, ich habe die Treue geschworen, ich bin diesem König loyal, ich vertraue ihm und ich bin ihm loyal. Das ist dieses Wort. Sind einfach nur bei ihm und das ist Gottes Wille. Und wenn ihr ein bisschen zurückgeht in Markus, im selben Kapitel beruft Jesus seine Apostel. Und da heißt es dann in Vers 13, Jesus stieg auf einen Berg und er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Das war's. Was wollte er mit diesen 12? Sie einfach nur bei sich haben. Sie sollten bei ihm sein. Sie sollten in seiner Nähe bleiben. Und das war Gottes Plan eigentlich von Anfang an. Das ist Gottes Wille von Anfang an. Das ist eigentlich der Urplan. Das war eigentlich immer so, wie es sein sollte. Gott und die Menschen beieinander. Gott und seine Familie. Gott und seine Brüder, seine Schwestern, seine Kinder. Das war immer der Plan. Und genau das ist Jesus Herz, 100%. Und deswegen tun diese Männer und diese Frauen einfach wirklich Gottes Willen. Und deswegen, so einfach ist es, Gottes Willen zu tun, Leute. So einfach ist es, Gottes Willen zu tun. Einfach bei Jesus sein, zu seinen Füßen sitzen. Und ihm vertrauen. Das war's. Und noch zum Schluss. Es gibt natürlich, und das ist ganz spannend, ich habe so überlegt, wo in der Bibel gibt es eine Familie, an der man sich, wo man so richtig die Liebe sieht? So, weil Jesus redet hier so, ey, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern, ihr seid meine Mutter. So, wo ist mal eine Familie in der Bibel, wo man so richtig denkt, yeah. So als Beispiel, weißt du, was ich meine? So, das könnte ich so gut in der Predigt dann einbauen. So, denkt mal an die und die Familie. So, stellt euch vor, ne? Stellt euch vor, das ist Jesus und wir. So, diese Familie. Und mir ist keine eingefallen. Mir ist keine einzige Familie eingefallen, wo ich sage, ja, geiles Beispiel, so will ich werden, so soll meine Familie werden. Die Bibel ist voller, wie würde man es heute sagen, dysfunktionaler Familien. Alleine das Wort Brüder. Wenn man mal, was fällt dir bei dem Wort Brüder ein, wenn du die Bibel liest? Vor allem auch im Alten Testament. Erst Brüder, Kain und Abel. Der eine killt den anderen direkt, Digga. Das sind die ersten Brüder. So, denkst du, what? Okay. Brüderlich, sehr, ja. Und dann geht das aber so weiter. Dann hast du so Jakob und Esau. Der eine verarscht komplett seinen Bruder, komplett. Dann hast du aber auch, es gibt so viele Brüder, die sind aber alle richtig schlimm, die meiste Zeit miteinander. Und dann gibt's immer mal so schöne Momente, wo Gottes Liebe und Gnade irgendwie so, glaube ich, ihre Herzen umwendet, dass es dann irgendwie doch noch schön wird. Aber die Familien in der Bibel sind krass, wirklich krass gestört. So voll real halt. Also so, wie es halt irgendwie auch ist, oder? Da sind keine happy Märchenfamilien, sondern das sind echte Families mit echten Problemen und echten Struggle. Und ich glaube, deswegen weiß Jesus auch, wenn er sagt, ey, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, dann weiß Jesus auch, dass es nicht immer leicht ist mit Brüdern und Schwestern. Dass Brüder auch mal richtig sich daneben benehmen, sich mal richtig arschig dir gegenüber verhalten und auch deine eigene Schwester mal richtig fies sein kann und gemein sein kann. Und dich auch mal im Stich, dass deine eigenen Eltern dich auch mal im Stich lassen können. Deine eigenen Geschwister auch mal nicht für dich da sind und auch keine Zeit für dich haben, wenn du sie eigentlich bräuchtest. So, Jesus weiß das. Er weiß, wie Familie ist. Und das sage ich euch einfach nur, dass ihr, ich denke manchmal oft, wir sind so krass drauf, wir denken so, Jesus ist unser Chef und wir sind seine Angestellten. Und wir leben in so einer ständigen Angst, gefeuert zu werden. Kennt ihr das so ein bisschen, dieses Feeling so? Gott ist mein Chef und wenn ich nicht gut genug arbeite und meinen Job nicht richtig mache und nicht genug Leuten das Evangelium erzähle, dann werde ich vielleicht gefeuert nächstes Jahr. Noch drückt er zwei Augen zu. Aber ich stehe schon auf der roten Liste und bald bin ich weg vom Fenster. Und so, wenn ich so weitermache, weiß ich genau, ich verliere meinen Job. Aber denkt eine Familie, ist das Familie? Ist das in der Familie so? Ich verliere meinen Job als Bruder. Ich verliere meinen Job als Sohn. Ich verliere meinen Job als Tochter. Nein. Das ist auch manchmal schlimm, aber wir bleiben immer füreinander, Brüder, Schwestern, Eltern. Das besteht, das bleibt. Wir sind vielleicht keine guten Brüder. Wir sind vielleicht keine guten Schwestern. Aber wir sind Brüder und Schwestern. Das gilt für die Gemeinde und das gilt aber auch zwischen uns und Gott. Wir bleiben Gottes Kinder. Wir bleiben Brüder und Schwestern für Jesus. Und er weiß, dass es nicht einfach ist mit Brüdern und Schwestern. Und deswegen hat er auch eine Menge, glaube ich, Geduld mit uns. Und letztendlich wird Jesus für seine Brüder zum Josef. Ich musste halt wirklich an diese Familie von Josef und seinen Brüdern denken. Und Jesus wird, also an einer Stelle in der Bibel wird gesagt, dass der Sohn Josefs oder der Nachkomme Josefs der Retter sein wird. Wir sagen immer so, Jesus, Davids Sohn. Das ist sein Titel. Aber es gibt auch den Titel Jesus, Josefs Sohn. Und Josef war doch genauso ein Bruder, wie Jesus für uns ein Bruder ist, oder? Josef ist für seine Brüder ja fast in den Tod gegangen. Er wurde verkauft, er wurde in dieses Loch geschmissen. Sie haben ihn nicht angenommen, so wie Jesus nicht angenommen wurde von vielen. Er wurde verkauft als Sklave. Aber was hat er am Ende getan? Durch so viel Leid ist er gegangen und durch so viel Schmerz. Und durch dieses Leid und diesen Schmerz konnte er seine Familie zum Schluss retten. Und genauso ist Jesus für uns, für seine Brüder. Er konnte seine Brüder retten. Genauso hat Jesus uns auch gerettet am Kreuz. Genau das hat er getan für seine Brüder und Schwestern, für uns. Er ist unser Josef, wenn ihr so wollt. Auch wenn wir manchmal ja so komisch drauf sind wie seine Brüder, wie Josefs Brüder. Aber ja, ich bete einfach nochmal kurz. Jesus, ich danke dir, dass du dich ja meinen Bruder nennst und nicht mein Chef bist oder nicht nur mein Chef bist und nicht nur mein König bist und nicht nur mein Meister bist. All diese Titel hast du und wir preisen dich auch dafür und ich bin auch total okay damit und ich danke dir auch dafür, Herr, dass du das alles bist, Herr. Aber du bist eben auch unser Bruder und unser Freund. Und du bist uns eben, ja, du hast eben auch diese Familienbeziehung zu uns. Und ich danke dir, dass wir ja wirklich Familie sein dürfen, Herr. Und du weißt, wie das ist, wenn, ja, du verstehst das, Herr, wenn wir einfach mal einen schlechten Tag haben, wenn wir nicht richtig funktionieren, weil Familie, da geht es nicht darum, dass alle richtig funktionieren, wie in einer Firma oder ja, auf der Arbeit, im Job oder so. Familie ist einfach Familie und ja, ich bitte dich, dass du uns so diesen Familien-Spirit wirklich gibst, ja. Dass wir verstehen, du bist unser Bruder und nicht unser Chef und ja, wir sind aber auch deine Brüder. Und gib uns echt diese Familienliebe, Jesus, und ja, hilf uns, wo wir auch teilweise so kompliziert sind wie eine Familie, auch in der Gemeinde, die Geschwister untereinander, her, wo es auch immer mal Streit gibt und ja, wir sind einfach komplett auch ganz normale Menschen und ja, ich bitte dich, Herr, dass du uns dabei hilfst, eine gute Familie zu sein, dass wir füreinander da sein können, füreinander sorgen können. Ja, danke für deine Nähe, Herr. Und danke, dass wir deine Familie sein dürfen. Amen.